Hast du dich nicht auch schon immer mal gefragt, was hinter der Stirn von deinem Gegenüber passiert? 500 Millisekunden. Der Profiling-Podcast. Entschlüssel die Geheimnisse der Emotionserkennung und entdecke die Humanmorphologie. Erfahre, wie kleine Hinweise große Geschichten erzählen können. Von und mit Sabine Finkmann. Menschen wahrhaft erkennen. In 500 Millisekunden.
Hallo ihr Lieben, auch heute begrüße ich euch zu einer neuen Podcast-Folge bei 500 Millisekunden. Ihr seht, ich bin nicht alleine und für alle die, die nicht bei YouTube das Video schauen, sondern vielleicht nur die Tonspur hören, die Person, die ich gleich vorstelle, die kennt ihr schon. Ich habe mir nämlich heute nochmal die wundervolle Ella eingeladen. Hi, ich grüße dich. Und wir haben ja schon zwei Podcast-Folgen zum Thema Narzissmus aufgenommen und erstens waren die Rückmeldungen sehr positiv. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen bekommen, sodass wir entschieden haben, wir nehmen heute nochmal was auf. Und ja, das Thema ist natürlich auch noch nicht auserzählt. Und ich weiß, du hast eine Anfrage bekommen von jemandem, der gefragt hat, verdammt, wie machen wir das eigentlich? Oder wie habt ihr das gemacht? Oder habt ihr einen Tipp? Wie ist das eigentlich, wenn ich eigentlich schon kalt bin, eigentlich nichts mehr fühle, ich mich aber trotzdem von dieser Person nicht trennen kann? Und das finde ich hochinteressant, denn das ist eins der größten Schwierigkeiten. Wie trenne ich mich eigentlich von einem Narzissten und welche No-Gos sollte ich besser nicht begehen? Ich glaube, die Person hatte primär dich angeschrieben. Magst du noch kurz erzählen, worum es da ging? Bin super gespannt.
Es ist im Grunde genommen das Thema, was ich auch bei einigen Freundinnen, die ich leider habe, die Erfahrung mit Narzissten gemacht haben, kenne, dass einfach der Absprung aus einer Beziehung sehr schwierig ist. Und zwar auch an dem Punkt, wo man eigentlich schon müde ist, erschöpft ist und eigentlich auch schon im Grunde genommen die Situation auch schon erkennt und auch so die Dynamik erkennt und trotzdem es nicht schafft zu gehen. Das ist wirklich, ich glaube, du hast das ja auch mal gesagt, dass auch Hormone eine Rolle spielen. Das fand ich damals auch sehr spannend, weil die Menschen, die Frauen, gerade die Frauen, die fragen sich ja, was passiert da eigentlich? Ich weiß doch, was hier gerade vor sich geht. Und es ist, ich leide jedes Mal bei diesen Dynamiken zwischen mir und meinem Partner, dem Narzissten. Und trotzdem schaffe ich es einfach nicht zu gehen. Wo ist das Problem? Da ist die Tür.
Nee, das geht eben nicht, weil das Problem in dieser Art von Beziehung ist ja, dass dein Körper, deine Seele und deine Hormone diesen Zustand des Hochs wieder haben möchten. Mhm. Und du erinnerst dich in der Situation daran, wie schön das war. Und du fragst dich halt, oder ne, die Person in dem Fall, fragt sich dann halt, Mensch, wie kriege ich das wieder? Vielleicht muss ich netter sein, vielleicht muss ich liebevoller sein, vielleicht muss ich verständnisvoller sein, denn das war doch am Anfang perfekt. Und das Problem ist, dass der Verstand das längst gecheckt hat, oft, was da läuft, aber dieser, ich nenne ihn mal, Entzug so stark ist, weil es so toll war, dass man einfach den Absprung oft nicht schafft. Und ich glaube, ich kann mich so vage erinnern, oder ich habe es irgendwo anders gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob es im letzten Podcast war. Viele andere, die das noch nicht erlebt haben, sagen dann ja auch, meine Fresse, jetzt bist du zu doof, dich zu trennen, was ist los mit dir? Aber das hat ja nichts mit Doofheit zu tun, wo ich auch immer sage, ey Leute, ihr müsst bitte genau was anderes machen als das, weil der Person geht's richtig schlecht und noch mehr Druck zu machen, bringt überhaupt nichts, weil damit geht es nicht einfacher. Im Gegenteil, der Raum, den diese Person bekommt von anderen, der wird immer kleiner und immer kleiner. Ja, bei einem Drogenabhängigen würde man sagen, lass ihn fallen. Lass ihn fallen, bis er am Boden liegt, damit er checkt, dass er was ändern muss. Ja klar, kann man in dieser Situation auch sagen, aber die Beziehung zu einem Narzissten ist ein bisschen was anderes, weil diese Menschen es wirklich schaffen, eine Person zu brechen. Und das ist etwas anders als bei einer Abhängigkeit von Drogen, Alkohol oder sonst irgendwas. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Süchte nicht schlimm sind, aber hier kannst du halt wirklich einen Menschen zerstören. Und zwar die Seele und nicht den Körper. Das ist krass. Also um vielleicht nochmal darauf einzugehen, warum klappt das nicht? Einfach, weil man nennt das Trauma-Bonding. Diese Verknüpfung ist so stark, wenn der Narzisst das schlau angestellt hat, dann ist die Phase der Liebe, des Überschüttens, der schönen Zeiten so toll gewesen, dass man das wieder haben möchte. Und das ist das Problem, warum man nicht gehen kann, obwohl man weiß, dass das so ist. Ich sag mal, die Person, zumindest habe ich die Mail ja gelesen, die geschrieben hat, die scheint ja intellektuell schon was drauf zu haben.
Ja.
Ne? Weil das merkst du ja auch, wer die E-Mail schreibt. Das hat also gar nichts mit bin ich schlau oder bin ich nicht schlau zu tun. Das hat einfach was mit emotionaler Bindung zu tun. Und je tiefer du gefühlsmäßig in der Emotion bist, umso schwieriger ist es tatsächlich auch, hier wirklich Abstand zu gewinnen. Das ist, glaube ich, das Schwierigste.
Ich weiß noch genau, wie das bei mir damals war. Ich habe immer eigentlich, also zum Schluss, habe ich immer nur auf den großen Knall gewartet.
Ja.
So, der es mir ermöglicht, zu gehen. Ich wäre so dankbar gewesen. So, und bei meiner Freundin habe ich das so erfahren, dass es in meinen Augen viele solcher Knalle gegeben hat. Wo ich gedacht habe, da wäre ich sofort weg gewesen.
Nein, ne?
Betrug und alles Mögliche. Aber sie hat trotzdem den Absprung nie geschafft.
Ja.
Er hat sich irgendwann getrennt. So.
Ja, genau.
Und meine Frage ist, was ich mir überlegt habe, ist diese toxische Bindung oder dieses Bonding, was du auch gesagt hast, ist das, kann man das vergleichen, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber kann man das vergleichen wie mit einer Beziehung zwischen Eltern und Kind, also dass die so stark ist, sozusagen, dass dass man, wenn man verletzt wurde oder kritisiert wurde oder Ähnliches, dass man einfach darauf, also dass einfach in dem Moment, wo man wieder gut behandelt wird, einfach, dass das Nervensystem dann wieder runterfährt.
Ja.
Und man darauf einfach körperlich gesehen wartet und darauf hofft.
Genau.
Unbewusst vielleicht, aber auch, aber
ja, so. Also ich habe bei Eltern und Kinder, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wobei toxische Eltern-Kind-Beziehungen ja ein ähnliches Schema haben. Das ist halt auch mit ein Problem, warum man auf solche Typen häufiger mal reinfällt. Entweder hat man irgendwann so eine Erfahrung gemacht oder aber im Elternhaus und fällt dann eben wieder auf das gleiche System rein. Aber in der Tat ist es so, du sehnst dich danach, dass die anderen wieder lieb mit dir sind. Und viele Menschen haben das halt auch in der Kindheit erlebt und wiederholen das dann im Erwachsenenalter, weil das Einzige ist, was sie kennen. Und dann ist es eben noch schwerer. Wenn ich also eine Kindheit habe oder hatte, in der ein ähnliches Verhalten im Elternhaus praktiziert wurde, dass man eben kaltgestellt wurde, dass man ignoriert wurde, wenn man was gemacht hat und das dann letzten Endes dazu führt, dass das Kind lieb sein muss, damit alles wieder in Ordnung ist, dann hat man halt viel, viel häufiger auch ein Risiko im Erwachsenenalter, genau an diese Menschen zu kommen. Warum ist das so? Das ist ja bekannt. Ich sage an der Stelle immer ganz gerne Schlüssel-Schlüssellochprinzip, weil manche Frauen haben ja immer wieder Männer, die sie total anziehen und sie landen immer wieder in dem gleichen Problem. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, zu stark, zu intensiv, zu schön, Finger weg. Weil wenn man jemanden kennenlernt und das ist so wirklich so klack, klack, der Schlüssel passt ins Schlüsselloch und es ist alles perfekt, aufpassen. Das ist dann eher eine erlernte Dynamik, die sich wiederholt, die ich so kennengelernt habe, die sich dann im Erwachsenenalter immer weiter wiederholt. Da muss man echt aufpassen, weil das einfach bekannt ist und sich für uns nicht fremd anfühlt. Aber bekannt und nicht fremd heißt ja nicht, dass das für mich gut ist. Und ich kenne das selber. Ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, ich hatte ja eine ähnliche Beziehung. Ich habe es nicht geschafft, mich zu trennen.
Mhm.
Und deswegen kann ich an der Stelle nur sagen, ich verstehe das. Irgendwann denkt man, boah, bitte geh fremd.
Ja.
Bitte such dir eine andere, dann ist es endlich vorbei.
Genau.
Wo viele andere, die das jetzt hören, wahrscheinlich sagen, ey, du kannst doch einfach Schluss machen.
Mhm.
Nein. Und genau das geht nämlich eben nicht, weil man dazu auf einmal nicht mehr in der Lage ist, sich das nicht mehr zutraut oder denkt, man darf das nicht.
Und kann das auch sein, dass der Körper sozusagen, ohne dass wir das so bewusst wahrnehmen, darauf trainiert ist, sich eben wieder die Ruhe und Bestätigung und das Gutsein mit genau diesen Menschen einfach zu wünschen?
Ja, klar.
Und dass einem jemand anders das in dem Moment gar nicht geben
Nein.
könnte.
Und das Schlimme ist ja, wenn du was anderes möchtest, dann lernst du Menschen kennen Aber dieses Gefühl von wow, das passt perfekt, hast du nicht. Und ich meine, wir sind alt genug, ne? Wir haben ja auch Dinge erlebt, wenn das nicht so macht, dann versuche ich das erst gar nicht. Und das ist genau das Problem. Man muss genau das Programm mal einmal überspielen und merken, dass die andere Person zwar bei mir keinen Hormoncocktail auslöst, wo ich irre werde und denke, boah, ich will nur den. Bei mir ist das heute so, ich meine, ich bin verheiratet, ich habe das Thema eh nicht mehr, aber als wir uns kennengelernt haben, war das für mich sehr, sehr schwer nach den toxischen Beziehungen, mich auf einen anderen Menschen einzulassen, weil es eben nicht sofort super intensiv, super extrem, super verliebt war, sondern das war so normal. Und dieses Normal war für mich, das kann ja nicht richtig sein. Und normal,
Und da musstest du mit deinem Verstand dran gehen.
Ja, genau. Auch, ne? Ich musste kapieren, dass alles andere nicht real eine echte Beziehung ist, sondern einfach toxisch ist. Und dass genau das eben ein Problem ist und dass das ein altes Muster ist. Und ich habe mir ganz viel Zeit gelassen, diesen Menschen kennenzulernen. Und dann habe ich das erste Mal wirklich gelernt, was ist es eigentlich, jemanden wirklich zu lieben und sich nicht vorstellen zu können, dass der Mensch nicht mehr da ist. Und zwar nicht, weil ich immer so machen muss und sagen muss, bitte, bitte, sei lieb zu mir, weil das habe ich gelernt. Ich musste gar nichts sein. Ich durfte einfach ich sein. Und alles, was ich gemacht habe, war so, wie es war, vollkommen in Ordnung. Und darüber habe ich dann gelernt, dass es was anderes gibt und dass das auch Liebe ist, dass es eben sich einfach am Anfang etwas anders anfühlt. Und es lohnt sich wirklich, einfach mal hinzuschauen und zu sagen, ja, das ist jetzt nicht das, was ich gerne hätte, weil es ist nicht so explosiv, es ist nicht so extrem in der Emotion, dann kann das ja nicht sein. Wer narzisstische Erfahrungen in Beziehungen gemacht hat, sollte genau da richtig hingucken, weil dann ist es wahrscheinlich eher passend.
Aber was sagst du denn zu der Liebe auf den ersten Blick? Da werden jetzt vielleicht einige sagen, ja, die gibt's doch. Was ist denn damit? Also das kann doch auch passieren und schön sein und richtig sein.
Definitiv, aber vielleicht nicht bei einer Person, die diese Art von Erfahrung gemacht hat und auf dieses Muster anspringt. Ich glaube schon an die Liebe auf den ersten Blick, aber nicht, wenn man toxische Erfahrungen gemacht hat in der Kindheit oder darüber hinaus. Weil diese Liebe auf den ersten Blick ist wieder Schlüsselloch. Bei jemandem, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, glaube ich schon, dass das passen kann. Aber wer schlimme Erfahrungen gemacht hat in der Kindheit, in der Jugend oder in den ersten Beziehungen, da würde ich auf diese Liebe auf den ersten Blick erstmal nicht so zählen, sondern erstmal sagen, guck mal etwas genauer hin, schau es dir erstmal an und lass dir Zeit. Diese Menschen lassen sich nämlich keine Zeit.
Vernunft in der Liebe, ne?
Schwierig. Ja, also ich bin froh, dass ich verstanden habe, wie das funktioniert und dass ich verstanden habe, wie es nicht funktioniert. Ich habe ja gesagt, ich hatte gleich zwei toxische Beziehungen. Ich bin von der einen Toxizität in die nächste gehüpft. Ich hatte also zwei verschiedene Extreme und ich muss auch sagen, danach war mir klar, ich brauche jetzt erstmal auch kein Extrem mehr und ich hatte auch einfach überhaupt keinen Bock mehr. Und es war auch gut, weil ich darüber bei mir selber sehen konnte, auf was springe ich eigentlich an und warum ist das eigentlich so? Wir meisten denken nicht darüber nach, weil wir fühlen uns vollkommen normal. Wir funktionieren ja im Leben, alles ist super. Statt mal darüber nachzudenken, warum eigentlich diese Person und warum reizt es mich eigentlich vielleicht auch, jemanden erobern zu wollen? Das ist das ja manchmal. Oder jemanden retten zu wollen oder zu sagen, oh, der hat so schlimme Dinge erlebt, ich bin anders. Bei mir wird er jetzt wirklich erleben, wie Liebe wirklich ist. Wo ich dann denke, ja, ehrt dich, finde ich total toll, ja, ich bin der Retter, aber ist das überhaupt ein Mensch, den man retten kann und ist das überhaupt meine Aufgabe? Und ist das wirklich eine Beziehung auf Augenhöhe oder bin ich dann, habe ich dann nachher, weil das war dann später mein Problem, dass ich gesagt habe, ich will einen Mann, doch kein kleines Kind, hinter dem ich alles herräumen muss. Ey, ganz ehrlich, du bist erwachsen, du bist 10 Jahre älter als ich, jetzt verhalte dich doch mal wie ein Mann und zwar nicht, wenn du gesoffen hast, sondern im realen Leben, was ist los mit dir? Und das ist aber schwierig, weil das hat so nicht funktioniert. Und dann kam wieder die Dominanz, die mich klein gemacht hat, obwohl ich gar nicht klein bin. Aber das ist halt ein altes Muster, was funktioniert hat. Und das ist das Problem, warum sich das Trennen von diesen Menschen einfach so falsch anfühlt. Weil man immer denkt, ich bin das. Ich meine, die können einem ja auch meisterhaft die eigene Wahrheit und Erkenntnis verdrehen. Und je nach Narzisst hast du dann vielleicht auch das Problem, dass er es geschafft hat, dich von deinem Inner Circle loszueisen, dass vielleicht keine Freunde mehr da sind, die sagen, hallo, du bist vollkommen in Ordnung und nein, du hast nicht überreagiert und nein, das ist wirklich nicht okay. Weil diese Menschen dann einfach auch ganz oft versuchen zu sagen, also immer wenn du mit der Sabine zusammen warst, dann ist das echt komisch mit uns. Jedes Mal danach streiten wir uns. Also ich glaube einfach, die tut dir nicht gut. Oder sowas wie jedes Mal, wenn du wiederkommst, dann hast du ganz viel Geld ausgegeben. Das passt bei euch beiden gar nicht. Mach mir echt Sorgen um deine finanzielle Lage. Oder jedes Mal, wenn du da warst, bist du abends total erschöpft. Denk doch mal drüber nach, das kann doch nicht gut sein.
Und dich so von deinen Freundinnen.
Ja. Yeah. Und wenn ich langsam diese Nähe zu den anderen, weil nicht jeder versteht das. Das verstehen ja zum Teil oft nur Menschen, die das selber erlebt haben. Menschen, die das nicht erlebt haben, sagen irgendwann, boah, ganz ehrlich, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, mit dir darüber zu reden.
Langsam, das bringt ja sowieso nichts.
Ja, du machst da sowieso nichts. Oder man sagt zu anderen, die ist einfach zu doof, sich zu trennen. Ja, die ist, ganz ehrlich, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr, Energie zu verschwenden. Ich engagiere mich und es passiert wieder nichts. Und ich engagiere mich und sie geht zurück. Und ich habe das auch erlebt. Viele Menschen ziehen sich dann zurück, weil sie sagen, ey, du willst meine Hilfe nicht. Wenn du meine Hilfe wollen würdest, würdest du ja was tun. Aber das ist das Problem. Ich will das tun. Ich kann es aber einfach nicht. Weil dieses Gefühl von Verlust so schlimm ist, dass ich bereit bin, das auszuhalten und weiterzumachen. Oder noch mehr zu sagen, noch mehr zu erklären, noch besser zu sein, in der Hoffnung, dass er wieder so ist wie am Anfang.
Das ist ja, wenn ich meine eigene Beziehung von damals betrachte und auch die von Freundinnen betrachte, dann ist das ja am Anfang oder auch eine ganze Zeit lang so, dass man viel schluckt, runterschluckt, damit einfach die Harmonie bleibt.
Du möchtest das behalten.
Genau, dass möglichst irgendwie kein Stress, kein Drama entsteht, keine Verletzung entsteht und so weiter. Und dann schluckt man es eben runter, so. Und dadurch hofft man eben, dass man nicht verletzt wird. So. Aber irgendwann kommt ja auch der Punkt, wo man sich das alles nicht mehr so gefallen lässt.
Genau, man wehrt sich.
Genau. Und dann entstehen auch andere Dynamiken nebenher. Also weil eben dann kommt es ja auch zu Konfrontationen und so. Und trotzdem
geht man nicht. Genau. Ich habe Mails bekommen. Und da sind auch, und das ist wichtig, das sind auch Akademiker, die das betrifft, ja?
Ja, natürlich.
Und ich habe Mails bekommen, ganz schlimm ist das, wenn Kinder mit im Spiel sind. Du kannst dann nicht endgültig gehen. Das ist super schwierig, weil Sorgerecht ist oft geteilt. Das Kind geht auch zum Vater. Und ich will das auch nochmal sagen, wir können auch gleich nochmal über eine Geschichte sprechen, wo die Frau der Narzisst ist. Es sind nicht immer nur Männer. Mhm. Aber in der Tat ist die Häufigkeit eher interessanterweise auf der männlichen Seite. Aber wir haben auch einige Fälle von Frauen und über einen können wir gleich auch noch sprechen. Den kennen wir, glaube ich, beide. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Aber es ist ja so, das, was du eben sagtest, dass sich das dann so, was ist einfach so schlimm, sich schlimm anfühlt, die Vorstellung, dass man geht oder dass er geht oder dass man einfach auseinandergeht.
Du kannst dir
und
das Leben nicht vorstellen.
Und das fühlt sich an wie Sterben. Es fühlt sich an wie Sterben, aber irgendwann fühlt es sich nicht mehr an wie Sterben.
Genau.
Und trotzdem ist diese Verbindung da.
Ja.
Die es dir fast unmöglich macht, zu gehen.
Genau.
Und ich weiß, was du eben auch gesagt hast mit den Freundinnen, die einfach dann irgendwann sagen, ja, ich tut mir leid, aber ich habe keinen Bock mehr, weil du mit vielen Freundinnen ja auch dann besprichst, du sagst dann irgendwann so, ich bin weg. Jetzt bin ich wirklich weg.
Und du tust das, aber jetzt, du kommst
jetzt
ja
reicht.
Wieder. Genau. Aber
und
du kommst
dann,
wieder.
Ja, und dann kriegst du Stress mit deinen Freunden, weil die sagen, was denn jetzt? Warum bist du denn nicht gegangen?
Genau.
Was musste noch passieren, damit du gehst?
Ja. Mehr und mehr und mehr.
Mehr und mehr und mehr.
Das ist das Toxische daran. Und ich sage immer zu Leuten, wenn die mich fragen aus dem Umfeld, boah, ganz ehrlich, das macht keinen Spaß mehr, weil die macht eh nicht das, was wir sagen. Ich sage dann immer nur, es ist eine Dynamik, die ein Mensch, der das nicht erlebt hat, fast nicht nachvollziehen kann. Und deshalb sage ich immer, seid doch einfach da. Seid da, wenn sie euch braucht. Oder er. Seid da, wenn sie reden muss. Aber setzt den Menschen nicht unter Druck, weil das führt dazu, dass der Kreis immer enger wird und dann ist da niemand mehr. Und dann ist es noch viel schwieriger, die endgültige Entscheidung zu treffen. Und ich sag dann immer, ja, mein Gott, dann schreibt sie halt nicht. Dann ruft sie mich halt nicht mehr an. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da wird dieses verdammte Telefon klingeln. Und dann bin ich da. Und dann ist das so. Weil nur jemand, der diese Dynamik erlebt hat, nachvollziehen kann, dass das nichts mit Dummheit zu tun hat oder Unfähigkeit, sondern einfach damit, dass das so toxisch ist, dass man nicht mehr in die Handlung kommt. Weil es geht ja dann auch häufig noch weiter. Die sind ja Narzissten grundsätzlich. Frauen machen das etwas anders als Männer. Aber das hat ja, die machen dich ja seelisch kaputt. Es ist ja von einem selber nicht mehr so ganz viel da.
Aber sind nicht auch gerade Menschen, die sehr empathisch sind,
empfänglich dafür?
Ja. Und ist das nicht auch oft dann so in der Kindheit gewesen, ohne dass die Eltern immer schlecht gewesen sein müssen?
Es gibt ja auch andere Erfahrungen in der Kindheit.
Ne? Ja, nein, aber es ist ja nicht, ich glaube, es ist nicht so, dass die Eltern toxisch sein müssen, sondern es sind ja auch oft Dynamiken, da ist so ein Kind, das ist vielleicht so ein Empath, der empathisch und kann einfach, braucht Harmonien, kann einfach nicht damit leben, wenn die Eltern streng oder sauer sind oder so, kann genau. Das nicht aushalten. Und das fühlt sich für das Kind auch an wie Sterben, obwohl es nicht irgendwie schlimm ist von den Eltern oder so. So, und das trägt so ein Kind dann vielleicht auch später im Erwachsenenalter mit in die Beziehung rein. Und deswegen auch dieses schlimme Gefühl beim Gedanken an die Trennung, dass es sich anfühlt wie Sterben und dass man einfach wie süchtig ist nach genau. der Harmonie durch genau. die Bestätigung genau. des Partners, durch die Liebe des Partners, die genau. er einem zeigt dann.
Und es gibt ja sogar auch noch das Umgekehrte. Ja, Kindheit sind nicht immer Eltern. Ne? Es können auch andere Menschen ordentlich dazu beitragen, dass sich etwas entwickelt, was toxisch werden kann. Oft sind es die Eltern. Ja, aber es muss nicht sein. Es gibt auch ganz andere Dinge, die passieren können, die das entstehen lassen. Und es gibt ja auch die andere Kehrseite. Wir haben ja nicht nur den Narzissten, wir haben ja auch noch den Grandiosen. Der grandiose Narzisst ist ja derjenige, der von seinen Eltern immer hochgelobt ja. wird. Du bist so toll, du bist so gut, du kannst alles.
Das fand ich so spannend in deinem Buch, ja. wirklich.
Ja klar, weil es gibt einmal den Vulnerablen, der total aus, was häufig eben auch aus zerrütteten Familien entsteht, der einfach, wo die Seele nicht mehr kann. Wo es nur noch die eine Möglichkeit gibt zu sagen, okay, jetzt sind wir die Geilsten, weil alles andere funktioniert nicht mehr. Da kann man sich auch nicht dran erinnern. Das ist wie so ein Abspalten, sag ich mal. Aber es geht auch andersrum. Das sind nicht immer die, die schlimme Sachen erfahren haben. Das sind auch die, die man immer auf den Sockel gestellt und angebetet hat. Auch daraus kann sich das entwickeln. Und da sind die Dynamiken halt ganz unterschiedlich. Und Frauen, wenn sie Narzissten sind, die machen das ganz, ganz anders. Die versuchen eher, eine Abhängigkeit zu schaffen. Aber eine andere. Der Mann macht das häufig über Liebe und über Ghosten und über Umkehr, also Gaslighting, Umkehr dessen, was ich denke, was ich gesagt habe. Frauen machen das über wirkliche Abhängigkeit. Ja, also den Mann emotional und generell abhängig zu machen. Also ich weiß von einem Fall, da war eine Frau, die extrem reich war. Ich habe gerade ein Déjà-vu, das ist gerade hochinteressant, weil ich erinnere mich gerade an etwas, worüber wir vorher gesprochen haben. Die Person hatte auch sehr viel Geld. Egal. Also, ja genau. Eine Dynamik, wo jemand extrem viel Geld hat und damit auch Macht hat und vielleicht einen Mann an sich bindet, der ohne sie nicht existieren würde. Weil er finanziell abhängig ist von ihr, weil er vielleicht beruflich abhängig ist von ihr, weil er im gleichen Unternehmen arbeitet. Das ist eine andere Form von Narzissmus. Die können Frauen sehr gut. Die machen das deutlich subtiler, können aber unfassbar verletzend sein. Und der Mann kann dann nicht raus, weil ich habe nichts mehr. Ich habe keine Freunde, ich habe kein Geld, ich habe kein Haus. Ich bin verheiratet mit der Person, ich arbeite im gleichen Unternehmen. Ich bin zu 100% in allem von dieser Person abhängig. Ich kann nicht weg. Und wenn ich das tue, ist alles weg. Man kann immer, aber das macht es halt schwerer. Und bei den Frauen ist es eher eine emotionale Geschichte. Ja, bei den Frauen ist es eher eine emotionale Bindung, die aufgebaut wurde. Wenn Frauen das machen, dann ist es eher etwas, dass der Mann wirklich nicht weg kann, weil er erpresst wird, weil er finanziell abhängig ist oder vielleicht auch Kinder im Spiel sind. Das geht ja auch andersrum, weil ich habe tatsächlich von einem Mann eine Mail gekriegt, der gesagt hat, ich finde das super schade. Immer wird nur über Männer geredet. Und das fand ich toll, die Person hat geschrieben, ich habe unter einer Narzisstin geleidet, die mir mein Leben zerstört hat. Ich finde es ganz schlimm, dass es immer die Männer sind. Und deswegen an dieser Stelle, nein, natürlich nicht. Okay. Aber wenn wir über unsere Erlebnisse sprechen, dann sind das natürlich Erlebnisse mit Männern. Aber es ist, beide Seiten haben das drauf. und gibt es in beiden Geschlechtern. Also das kann überall passieren. Und deswegen ist es auch wichtig, da auch über die subtilen Anzeichen zu sprechen, dass Frauen das eben ganz anders machen als Männer.
Ich will das jetzt nicht pauschalisieren. Es wird vielleicht schwierig, was ich jetzt sage, aber es ist ja oft so, dass Frauen einfach vielleicht auch gelernt haben aus anderen Generationen, ja. Einfach, dass sie Bestätigung haben möchten, dass sie gut aussehen, dass sie attraktiv sind, dass sie gewollt werden, dass sie geliebt werden, dass sie in Sicherheit sind. Und das ist alles sehr emotional miteinander verknüpft, so, und dass, wenn einem das systematisch entzogen und gegeben wird, dann entsteht ja auch so eine Dynamik, dass man weiß, es kommt wieder und ich will es wieder haben, ne? Genau. Weil ich brauche das einfach. Genau. Ich kriege das nur von diesen Menschen. Genau. Das sagt dir so der Körper. Man verstand ja vielleicht nicht, aber so der Körper sagt, das kriege ich nur von dem.
Ja, weil du hast ja auch andere Sachen ausprobiert und andere Sachen haben sich eben nicht so angefühlt. Es war nicht so intensiv, genau. Die Emotionen sind nicht so stark, genau. Die Liebe war nicht so intensiv, genau. Die körperliche Anziehung war nicht so stark. Und das ist ja genau das können sie halt meisterhaft. Und das ist etwas, nachdem man sich Mann wie Frau total sehen, weil man das Gefühl hat, endlich habe ich die Person gefunden, bei der alles passt.
Die mir das geben kann. Genau. Und ich will es wieder von ihr haben.
Genau. Und der beurteilt mich nicht. Der versteht meine Themen. Er diskutiert die Themen mit mir. Wenn es mir schlecht geht, nimmt er mich in den Arm. Mit dem kann ich auch nur kuscheln. Kuscheln ohne Plus. Der nimmt mich in den Arm. Der spürt, wenn es mir schlecht geht. Ja, klar. Das können sie ja auch. Und dann ist die Welt perfekt. Und dann passiert etwas. Und du fragst dich, was habe ich gemacht, dass das passiert ist? Ich möchte diese heile Welt wiederhaben. Was habe ich gemacht, dass das so eskaliert ist? Und dann hinterfragst du dich. Und dann läuft man irgendwann, haben wir letztes Mal gesagt, wie auf rohen Eiern, damit ja keine Eskalation passiert. Und dadurch passiert sie ja noch schneller, weil diese Person ja spürt, dass du genau davor Angst hast. Und das ist dann so ein, wir haben es letztes Mal wie ein Gummiband bezeichnet.
Genau.
Das ist dann das Gummiband.
Du gehst nicht und wirklich plump, und zieh dich zurück.
Genau. Und natürlich ist es so, wenn du auf den Tisch gehauen hast und gesagt hast, jetzt habe ich die Schnauze voll und jetzt ist Feierabend und jetzt hörst du auf damit, dann hören die auch auf damit und sind wieder so, wie du sie dir vorher gewünscht hast und du denkst, oh, es ist doch wie immer. Und dann kommt eine neue Situation und es kommt wieder. Aber du sehnst dich immer noch nach dem Schönen, weil das Schöne kommt ja immer zwischendurch wieder und du fängst irgendwann an, die Schuld bei dir zu suchen. Und die Person, wenn sie schlau ist, gibt dir ja auch die Schuld, siehst du? Jetzt haben wir schon wieder diesen Streit, weil du wieder angefangen hast, mit mir zu diskutieren. Nein, ich habe ja gar nicht diskutiert. Aber die Realität wird so lange verdreht, bis ich glaube, okay, vielleicht habe ich doch was Falsches gesagt. Das habe ich so gar nicht gemeint.
Aber das ist, glaube ich, auch typisch für Frauen. Weil Frauen wollen immer regulieren, also sage ich mal ganz pauschal, ne? Aber viele Frauen wollen dann gerne so regulieren und auch sind auch, glaube ich, die Regulatoren in einer Beziehung, in der Familie. Ja.
Und bei Männern ist es eher andersrum, da geht es dann über die tatsächliche Abhängigkeit, wo man dann nachher sagt, ja, du willst gehen? Dann versuch's doch. Das ist dann die andere Seite, die auch narzisstisch ist, zu sagen, versuch's doch. Du hast nichts mehr. Und das ist so krass, dass ich denke, wow, das sind die beiden Extreme und damit sind beide Seiten gebunden an der Stelle. Die Narzisstin bindet den Mann oder der Narzisst selber bindet die Frau da über Emotionen, auf der anderen Seite eher durch Macht.
Was mich auch noch interessieren würde, was mir eben eingefallen ist, das wollte ich dich immer schon mal fragen, ist aufgrund einer, also ich bin in Kontakt getreten, auch über den Podcast mit einer Frau, die wirklich eine sehr lange, schwere Zeit hatte mit einem narzisstischen Partner und ist das typisch, weil ich das nicht in jeder Geschichte irgendwie so rausgehört habe, ist das typisch, dass Narzissten auch Kontrolle ausüben, also zum Beispiel wissen wollen, wo die Person hingeht, vielleicht auch so ein Tracker irgendwie installiert im extremen Fall. So, und dann, ist das typisch?
Ja, definitiv. Weil sie die Kontrolle haben wollen. Aber es funktioniert auch
über ihr Spiel?
Über die Person. Aber es funktioniert leider auch andersrum. Weil das ist auch interessant, die Person, die mit dem Narzissten zusammen ist, fängt irgendwann an zu kontrollieren. Das ist auch hochinteressant, weil sie Angst hat, diesen Menschen, an dem sie so intensiv gebunden ist, Angst hat, den zu verlieren, weil manche Narzissten gehen halt auch gerne alleine raus.
Ach so, und wie zeigt sich das dann? War das
Ja, dass man Angst bekommt, ne? Dass man, wie, wo gehst du jetzt hin? Was macht ihr denn? Mit wem bist du denn unterwegs? Und wie lange bist du denn weg? Das ist ja etwas Natürliches normalerweise. Aber beim Narzissten ist es halt nicht natürlich. Der wird dann sagen, was interessiert dich das? Seit wann bist du jetzt eifersüchtig? Darf ich jetzt nicht mehr alleine was machen oder was? Das ist halt auch etwas, was dann danach kommt. Und damit wird halt die Angst, diesen Menschen zu verlieren, noch größer.
Aber ich kann mir vorstellen, dass der das auch bewusst macht. Also ich erinnere mich gerade an so einen Clip aus den sozialen Medien. Da hat nämlich ein Mann bewusst gezeigt, wie er das macht in seiner Partnerschaft. Er schreibt eine kurze Nachricht.
Schatz, macht sein Handy aus.
Andersrum. Schatz, ich bin unterwegs mit meinen Freunden. Keine Ahnung, wir trinken nur ein Bier zusammen. Da sind keine Frauen anwesend. Also es ist mir so übertrieben, so, ne? Muss ja nicht sein. Aber nur so zum Beispiel. Ne? Und ich weiß auch nicht, wann ich wiederkomme, aber du kannst mich jederzeit texten oder anrufen oder irgendwie sowas.
Also, und dann reagiert er nicht.
Nee, doch, nein. Also das ist ein Positivbeispiel. Also das
ist ein Positivbeispiel.
Ja, das ist vielleicht übertrieben von ihm so. Das muss ja nicht jeder machen hier. Genau sagen, wo er ist, was er macht. Aber er wollte einfach der Partnerin Sicherheit geben. Einfach sagen, es ist alles in Ordnung. Machst dir keinen Kopf.
Und das Schöne ist, du machst das einmal, du machst das zweimal. Und dann brauchst du das nicht mehr.
Genau.
Weil wenn was ist, geht die Person
rein. Wenn du der Partnerin oder dem Partner Sicherheit gibst und vermittelst, dann ist meistens alles in Ordnung.
Genau. Aber Narzissten wollen das ja gar nicht. Die wollen das Drama.
Die wollen das Drama.
Die sagen dann, du, wenn was ist, kannst du mich erreichen. Und dann machen sie das Handy aus.
Und hinterher bist du die Doofe, weil du irgendwie, keine Ahnung.
Genau. Dann heißt es, ey, bist du doof oder was? Wir waren da und da. Und was kann ich dafür, wenn da kein Empfang ist? Jetzt mach mal nicht so einen Aufstand. Du hast mich 10-mal angerufen. Weißt du, wie peinlich das ist? Genau. Dann hat er das Handy natürlich nicht ausgemacht. Dann ist da kein Empfang. Doch, da ist Empfang, aber egal, ich kann es halt in dem Moment eh nicht beweisen. Und dann bin ich halt wieder die Anstrengende, die ihm nicht vertraut, die Beziehung in Frage stellt. Das wird immer so passend gedreht. Und ja, wenn jemand das richtig machen will und er hat vielleicht eine Partnerin, die sowas erlebt hat, dann wäre das, was du gerade gesagt hast, das Beste, um Vertrauen zu gewinnen, zu sagen, hey, ich gehe heute weg, du musst keine Sorgen haben, ich weiß nicht, wann ich wiederkomme, mein Handy ist an. Du kannst dich immer melden, wenn was ist.
In dem Moment, wo der Narzisst das immer umdreht und du irgendwann vielleicht dann denkst, vielleicht habe ich wirklich irgendwie übertrieben oder, keine Ahnung, war zu launisch oder zu empfindlich oder irgendwas und könnte mit meinem Verhalten jetzt dazu beitragen, dass das Schlimmste eintritt, was mein Körper und mein Nervensystem sich gerade vorstellen können, nämlich, dass wir uns trennen, dass er sich trennt und deswegen fängt man vielleicht auch an, über sein Verhalten nachzudenken, obwohl man eigentlich weiß, dass es richtig war.
Ja.
Aber man hat dann diese Angst, so, oh, ich könnte dazu beitragen, dass das Schlimmste passiert, was ich mir vorstellen kann.
Weil solche Leute sagen dann ja auch, mit deinem Verhalten führt das genau dazu, dass das passiert.
Du schränkst mich in deine Freiheit ein.
Genau. So, und weißt du, was dann passiert? Und das ist so ein Ding, wo man echt auch als Person ein bisschen aufpassen muss. Du stumpfst ab. Du fühlst es einfach nicht mehr. Weil das Fühlen dir wehtut. Und weil das Fühlen dazu führt, dass es schlimmer wird. Und dass die Person häufiger so ist. Und du hoffst, indem du die Emotionen ignorierst, indem du neutral wirst, indem du das eigentliche Theater nicht mehr zulässt, was in dir abgeht, es einfach gar nicht mehr sagst und zeigst, wirst du halt kalt.
Ja, genau das habe ich auch erlebt damals. Ja. Dass man einfach irgendwann mit der Zeit
abstumpft,
genau. Dass man auch keine Fässer mehr aufmacht, dass man einfach auch das Drama nicht mehr will, dass man runterschluckt, dass man leise wird, dass man auch innerlich leer wird und erschöpft wird. Aber
es ist trotzdem da.
Es ist trotzdem da und trotzdem reicht so oft nur ein netter Satz, ein netter Blick, ein Streicheln und ich war sofort wieder wie ein Alkoholiker, der einen Schluck Alkohol genommen hat.
Und das Wichtigste ist, du verleugnest dich selber, ne? Die Emotion ist da, aber du schaltest sie aus. Und das ist das, was hilft, aber ja eigentlich...
Aber er kriegt dich so wieder zurück.
Ja, genau.
Zur Emotion.
Genau, ja. Total. Und du verleugnest dich selber. Das heißt, du sagst deinem Innersten, dass das, was du fühlst, nicht in Ordnung ist. Du sagst es deinem Innersten aber nur, weil du kein Theater möchtest. Und das ist so schlimm. Und an der Stelle sage ich immer nur... Bitte schalte es richtig ab und schalte es ab und schalte es ab und schalte es ab, weil irgendwann bist du an dem Punkt, wo du sagst, so, und jetzt habe ich die Schnauze voll und dann bin ich weg.
Ja.
Aber es ist natürlich eigentlich nicht gut, ne? Weil Emotionen sollte man zulassen und sie nicht zum Schutz des anderen.
Das ist auch nicht gesund.
Nein, und du machst es ja zum Schutz des anderen. Wir sagen, ich mache das zum Schutz von mir selber, weil dann reg ich mich nicht mehr auf. Aber ich reg mich trotzdem auf, nur das passiert innen.
Genau.
Und nicht außen.
Und ich habe erlebt bei einer Frau auch, mit der ich darüber gesprochen habe, was das wirklich, also was diese Toxizität und dieser Stress auch mit dem Körper macht, also weil es ihr körperlich immer schlechter ging, ja, in ihrer Beziehung. Also sie hatte so viele Symptome, einfach, sie war ständig krank und auch nicht nur mental, sondern auch körperlich, ja, ständig irgendwelche Krankheiten und so. Und dann nachdem er sich getrennt hat, haben alle gesagt, hey, du bist in Sicherheit, ne? Jetzt lach doch mal wieder, geh doch mal raus, mach doch mal. Und sie hat immer gesagt, es geht mir immer irgendwie noch schlecht, mein Körper ist immer noch irgendwie, klar, ich habe gesagt, du kannst in Sicherheit sein, aber dein Körper kommt nicht so schnell nach. Der braucht einfach seine Zeit zu kapieren, dass er in Sicherheit ist.
Und auch zu kapieren, dass es die richtige Entscheidung war.
Ja.
Weil es wird mit Sicherheit auch wieder sowas kommen wie, oh, das war doch so schön und vielleicht kriege ich ihn doch zurück.
Ja, oder mir geht's schlecht und ich habe das Gefühl, nur er kann mich davon befreien.
Nur er versteht mich.
Nein, nur er kann, ja, das auch, aber nur er kann mich im Moment von diesen schlimmen Gefühlen befreien.
So.
Weil wenn er wieder dann, wenn ich zu ihm gehe und er wieder lieb zu mir ist, dann fährt wieder alles runter.
Genau. Nein, und das, was die Seele dann braucht oder auch der Körper braucht, kann dir auch kein anderer geben oder der Person an der Stelle. Niemand ist dazu in der Lage, weil niemand diesen Hormoncocktail auskippen kann, sozusagen.
Ja.
Und das ist das Schlimme. Und das ist für alle, die sich das fragen, mein Gott, jetzt trenne ich endlich. Ist das super wichtig zu wissen, dass es eben so einfach tatsächlich nicht geht. Und das macht es halt auch so schlimm. Tun die Leute immer so leid.
Also es hat ja schon so Anteile, das haben wir auch eben festgestellt, von Sucht.
Es ist so. Hormone. Emotionen. Und du nimmst den Schmerz in Kauf. Du nimmst die Not in Kauf.
Du bist süchtig nach der Harmonie mit genau dieser einen Person.
Weil und
genau
mit
diese eine Person, die genau das gibt, was dein Nervensystem, deine Gefühle brauchen.
Ja, und das ist halt das Fatale. Diese Menschen hören in den ersten Wochen sehr, sehr genau raus, welche Sehnsüchte man hat, welche Sorgen man hat, welche Ängste man hat. Und daher sind die halt auch so gut da drin. Scheiße.
Auch so gut darin, die Person an sich zu binden und zu halten.
Genau. Ich kann dich ja bestrafen, wenn du nicht so läufst, wie ich dich gerne hätte.
Oder die andere Person wird zurechtgerückt, klein gemacht, sodass
ja, von ihr nicht mehr viel da ist. Genau. Aber das ist ja auch das Interessante daran. Solche Menschen suchen sich in der Regel, weil es gibt Unterschiede, aber in der Regel keine schwachen Menschen aus.
Ist ja auch eine Herausforderung gewesen.
Ja,
ne?
Weil man will ja knacken.
Ja.
Ich meine, so ein nicht falsch verstehen, ja. Ich schiebe Menschen nicht in Schubladen. Machen wir als Profiler generell nicht. Aber ein kleines Mäuschen, was kein Selbstbewusstsein hat, da muss ich mich nicht anstrengen. Das ist einfach. Aber einfach ist doch langweilig. Das haben die ja über die ganzen Jahre schon ausprobiert. Irgendwann kommst du an einen Punkt, da willst du Frauen, die im Leben stehen, die selbstbewusst sind, die stark sind. Weil das ist doch eine Trophäe. Die zu brechen, ist mal eine ganz andere Hausnummer. Und das ist interessant, weil meistens trifft es solche Frauen. Und jetzt wissen wir auch, warum das so ist. Weil bei den anderen ist das relativ einfach. Bei starken Frauen ist es schwer, aber das macht es halt spannend. Gruselig, ne?
Es ist sehr gruselig. Aber apropos gruselig. Manche Menschen, die denken ja, glaube ich, nur, dass sie mit einem Narzissten zusammen sind.
Ja.
Wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja.
Wir haben da ja mal drüber gesprochen.
Ja. Worauf willst du hinaus? Auf den Psychopathen? Ja. Psychopathie. Ist übrigens das nächste Buch, was ich schreibe.
Ja, ich freue mich schon drauf.
Ja.
Wirklich spannend.
Ist auch schon beim Verlag, aber noch nicht im Lektorat. Deswegen kann ich noch nicht sagen, wann es veröffentlicht wird, weil, und das ist jetzt super spannend, wir haben tatsächlich nach dem ersten Buch und nach dem Song Anfragen bekommen, ist es denn wirklich ein Narzisst oder ist es vielleicht ein Psychopath? Oh, habe ich gedacht. Das ist ja mal so grundlegend verschieden, dass man das überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Denn das, was ein Narzisst macht, das wird ein Psychopath niemals tun. Das wäre viel zu auffällig. Ja, Ja, das Schlimme ist, die Psychopathen, die es gibt, das sind ja die netten Nachbarn von nebenan mit den zwei Kindern, die jeden Samstag den Rasen mähen, die immer winken, ja, von denen du es nicht erwartest. Deswegen, der Mensch, der sich so verhält, wie wir gerade gesprochen haben, wird niemals ein Psychopath sein.
Ich hab das dir auch noch nicht gesagt, aber ich darf es vielleicht mal verraten. Ja. Vorab. Also du hast mich ja gebeten, nochmal ein Lied zu schreiben und ja. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich habe mir schon etwas überlegt zu dem Titel. Da kannst du gerne noch was zu
cool.
sagen. Aber, das passt jetzt, ist es nicht so, also wird das nicht passen, einfach zu perfekt. Also die Psychopathen sind einfach zu perfekt, sind absolut an die Situation angepasst.
Ja.
Und man sieht es ihnen nicht an.
Ich mache jetzt mal kurz meinen Laptop auf, weil ich habe ja noch kein Buch. Ich habe ja nur das Manuskript. Und ich kann ja mal so ein paar Sachen erklären zu Narzissmus und Psychopathie. Die Frage ist ja immer, was treibt die Leute überhaupt an? Der Narzisst möchte bewundert werden. Der Narzisst möchte geliebt werden. Der möchte, dass sein Ego bestätigt wird.
Besonders bewundert, ne?
Ja, total. Und das Problem ist, je nachdem, welcher Narzisst das jetzt ist, ist es ja auch so, dass die ja sehr fragil sind. Die haben ja kein starkes Selbstwertgefühl. Deswegen müssen sie das ja, dadurch, dass sie andere fertig oder klein machen, aufpolieren. Wenn man sie kritisiert, und das ist auch das Problem, wenn man sich trennt, man sollte einfach gehen. Gehen und weg sein. Nicht diskutieren, nicht unter Druck setzen. Die können extrem wütend werden und sind wahnsinnig nachtragend, ja, und sind zutiefst gekränkt. Und die können auch mitunter sehr, sehr aggressiv werden, weil sie aus der Emotion heraus handeln, die sie komplett überrollt. Und damit rastet man dann auch schon mal aus. Und die wollen halt immer bewundert werden, im Fokus stehen. Alle müssen sie toll finden. Sie mögen halt auch, wenn Frauen sie anhimmeln. Deswegen, auch wenn die eine Partnerin haben, brauchen sie es trotzdem, dass andere sie toll finden. War bei mir auch so, wo ich immer gesagt habe, was soll ich denn noch machen? Es sind immer andere noch, die auch toll sind. Also es ist schwierig. Beim Psychopathen ist das komplett anders. Der handelt nicht aus dem Antrieb, bewundert zu werden oder Zufuhr zu bekommen, dass er bewundert wird. Nein, bei denen ist es ganz anders. Also die sind höchst unauffällig. Bei denen ist das Thema Kontrolle und Dominanz ein Thema. Die wollen kontrollieren, die wollen Dominanz und darüber kriegen sie ihren Kick. Kritik lässt sie vollkommen kalt.
Weil die nichts fühlen, oder?
Es ist denen scheißegal, wie es dir geht. Während wir denken, oh Gott, ey, das kann man doch nicht machen, du kannst sie doch nicht so fertig machen, wo ich denke, oh, das tut ja mir weh. Völlige Gleichgültigkeit. Du kannst sie kritisieren, du kannst sie fertig machen. An ihrer Fassade verrückt sich nicht mal ein Härchen. Es interessiert die überhaupt gar nicht. Weshalb sie auch nicht unkontrolliert aggressiv werden.
Das wird ja irgendwie hinter die Maske blicken lassen.
Ja, die werden auch nicht aggressiv. Die werden nur dann aggressiv, wenn ihr Plan nicht aufgeht. Weil die können schon aggressiv werden. Von gering bis hoch, je nach Typ, ist das möglich. Aber nicht, weil ich sie kritisiere, weil ich sie beschimpfe. Das prallt eiskalt an denen ab, weil die fühlen sich nicht verletzt. Die fühlen sich nicht angegriffen. Die interessiert das nicht. Die werden erst dann ärgerlich, wenn sie nicht kriegen, was sie wollen. Wenn das nicht klappt. Dann werden die ärgerlich, weil ansonsten haben die keine Emotionen. Ich werde ganz oft gefragt, ja, aber muss so ein Narzisst sein Verhalten nicht irgendwann bereuen? Narzissten können durchaus bereuen.
Ehrlich?
Ja, aber die verdrängen das in der Regel, weil sie sich mit dem Gefühl nicht auseinandersetzen wollen, weil diese Art von Emotionen problematisch sind.
Also dann können sie aber fühlen.
Klar fühlen die. Die fühlen Hass, die fühlen Angst, die fühlen Schmerz. Der Psychopath fühlt das nicht. Der hat das Gefühl nicht. Der hat keine Reue. Wenn da jemand liegt, sagt er, ja, Pech gehabt. Hätte es ja anders handeln können. Der Narzisst denkt, ah, scheiße, das war jetzt blöd, aber nun ja, ging ja nicht anders. Aber der fühlt das wenigstens. Der Psychopath fühlt das nicht. Aber die sind hochempathisch. Wie geht das? Wenn jemand hirnbiologisch, denn das ist so angelegt, das ist nicht erlernt. Der Narzisst ist gemacht. Über seine Erlebnisse, Erkenntnisse und das Verhalten von außen.
Und Psychopathie ist angeboren?
Ja, und genetisch auf jeden Fall.
Ja.
Und die Emotionen sind nicht da. Der hat keine Reue. Der kann das nicht fühlen. Das ist das Problem. Deswegen kann man den auch nicht bekehren. Weil der spürt das nicht. Eine Betroffenheit. Ein Gefühl von, oh mein Gott, das ist so schlimm, das fühlt er gar nicht, das ist nicht da. Und trotzdem sind sie hochempathisch. Wie kann das sein? Hier, kognitive Empathie. Mhm. Ja, und da muss ich ja gleich noch was zum Autismus sagen.
Schauspieler? Also spielen sie die Empathie, um an ihr Ziel zu kommen?
Ach so, also ich dachte, du wolltest sagen, sind Schauspieler Psychopathen.
Nein. Sind Psychopathen Schauspieler, also gute Schauspieler.
Definitiv. Und sie können Menschen, also sie haben eine wahnsinnig starke Menschenkenntnis. Und ich muss an der Stelle sagen, ich bin Profilerin. Ich kann das nicht erkennen, weil es gibt im Profiling keine Merkmale, keine offensichtlichen Merkmale, die sagen, dieses Merkmal spricht jetzt für einen Psychopathen. Man kann schon Merkmale im Profiling sehen, die auf geringe Empathie hindeuten, auf eine geringe Impulskontrolle und sowas schon. Aber ich kann jetzt nicht sagen, das ist ein Psychopath. Warum nicht? Weil diese Menschen gelernt haben, was heißt Empathie. Was heißt Mitgefühl? Was heißt Traurigkeit?
So aber wie können Sie auch wirklich diese Mikroemotionen?
Ja, nicht in den ersten 500 Millisekunden, aber Sie können sehr gut sagen.
Oh mein Gott.
Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen konnte.
Aber ich weiß nicht, ob du das kennst, aber weil, also natürlich kennst du das als Profilerin, aber man sitzt doch manchmal vor einem Menschen und denkt, okay, der ist nett, der ist freundlich, der sieht gut aus.
Ich fühl's nicht.
Aber der Blick,
ja,
ist da ist irgendwie nichts in den Augen drin.
Und genau das ist es. Manchmal hast du Menschen, die sagen, ich liebe dich. Und du hörst das, du hörst die Worte, du hörst die Stimme. Es kommt in deinem Gehirn an, aber du denkst, ja, aber da fehlt doch irgendwas. Dieses Gefühl von, oh, ich liebe dich so sehr, ich will mein Leben mit dir verbringen, das fühlt man doch. Aber bei denen fühlst du es nicht. Da
knistert doch die Luft, genau. Das ist doch in den Augen.
Nein, und da, du hörst das und man fragt sich, freue mich drüber, aber irgendwie kommt es nicht an.
Ich glaube, wenn du jemanden beobachtest, der einem geliebten Menschen in die Augen schaut, dann siehst du allein an dem Blick, dass da Liebe ist.
Ne? Aber
dass,
ja, genau.
Dass da ein Funke in den Augen ist.
Definitiv. Also die können das halt nicht, aber sie sind extrem gute Menschenkenner. Mhm. Und sie können jede Emotion in der richtigen Situation einsetzen. Und das macht es so unfassbar schwer, sie herauszufiltern. Also ich erzähle mal von einem Cafébesuch. Ist schon ein bisschen her. Da war ich mit meinem Mann, wir kommen aus Dortmund, waren wir in Dortmund am Phoenixsee, haben dort in einem Café gesessen und haben uns unterhalten. Und wir gucken halt auch gerne Menschen an. Das liegt in der Natur der Sache, wenn man Profiler ist und Mimikresonanztrainerin ist. Und wir haben halt Menschen angeguckt und dann ist was passiert. Ich war so geschockt. Ich glaube, dass das eine Person war, in diese Richtung ging. Wir haben uns angelächelt, ja, also die beiden saßen an einem Tisch, ein Mann und eine Frau, und haben sich angeflirtet, haben die Hand gehalten und wir saßen in Hörweite, wir konnten hören, was sie sagen. Und dann sagte sie zu ihm, und irgendwas hat mich die ganze Zeit gestört. Ich habe gesagt, ey, irgendwas ist komisch, ich weiß nicht warum. Und dann ist das wie bei einem Unfall, man kann nicht weggucken. Also habe ich natürlich hingehört und habe gedacht, ich muss mir das jetzt angucken. Und dann ist sie aufgestanden, hat gesagt, ich gehe noch mal kurz zur Toilette, mein Schatz. Und dann hat er sie angelächelt. Und in dem Moment, als sie aus dem Gesichtsfeld war, war dieses herzliche Lächeln auf einmal.
Oh mein Gott.
In der Sekunde weg. Und ich habe nur zu meinem Mann gesagt, hast du das gesehen? Ach du Scheiße. Und als sie wiederkam, strahlte er sie wieder an. Und ich habe nur gedacht, ach du Scheiße, ey, die Spinne ist ins Netz. Naja, die Spinne nicht, sondern, keine Ahnung, die Fliege ist ins Netz gegangen. Es war so krass. Da habe ich jetzt gedacht, okay, gar keine Emotion. Keine einzige. Die Sache war abgearbeitet, Mimik weg. Und sie hat es nicht gesehen.
Weißt du, woran mich das erinnert? Ist es vielleicht total verkehrter Gedanke und passt vielleicht auch überhaupt nicht zum Thema, aber ich habe neulich einen Film gesehen und da ging es darum, dass eine Wissenschaftlerin 3 Wochen lang ein KI-gesteuerten Roboter, Menschen sozusagen, also der extra für sie erschaffen wurde, der auch aussah wie ein Mensch, aber eben ein Roboter war. Ja. Weil er hatte den Körper eines Menschen, also alles, und war so trainiert, dass er genau wusste, was, also dass er genau der Typ Mann war, den sie toll findet. Und sie sollte dann 3 Wochen mit ihm zusammen leben. So. Und das war ein Experiment. Und
ja, sie hat sich leider in ihn verliebt wahrscheinlich.
Ja, aber es war auch so, dass man ihm anmerkte, als wenn man jetzt diesen Roboter mit einem Psychopathen vergleichen würde, man merkte ihm an, er weiß zwar, was richtig gewesen ist in der Situation, wie sie wollte, dass er reagiert, oder wie Menschen möchten, dass
er reagiert. Und er hat auch so reagiert?
Er hat auch so reagiert.
Aber es kam nicht an, ne?
Genau.
Ja. Ja, man fühlt es dann nicht.
Und ich habe gedacht, wenn dieser, der Schauspieler, wenn der wenn man den ganz normal begegnen würde, wäre es wahrscheinlich ein sehr interessanter Mensch, ne?
Ja.
So, aber der hat das so gut gespielt, dass ich gedacht habe, boah, gar nicht.
Ja, man kann das ja lernen. Und deswegen, ich schreibe in dem Buch auch über Autisten, ganz wichtig. Autisten sind wundervolle Menschen. Die sind weder bösartig noch aggressiv, aber sie haben eine Gemeinsamkeit mit einem Psychopathen. Sie fühlen es nicht. So, aber anders. Während der Psychopath gar keine Emotionen angelegt hat, sind die bei einem Autisten viel zu stark. Weshalb er sie nicht einordnen kann. Ein Autist muss Emotionen auch lernen. Der muss lernen, wenn ich jetzt Traurigkeit sehe, was mache ich jetzt? Weil die ziehen sich eher zurück und laufen weg, weil sie sagen, oh, nein, 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 das ist mir zu viel. Weil sie damit nichts anfangen können, weil es zu extrem ist. Also das ist genau das andere Extrem. Deswegen sage ich immer, Leute, nein, ihr könnt einen Psychopathen niemals mit einem Autisten vergleichen, weil Autisten sind ganz liebe Menschen, die sehr feinfühlig sind, ganz viel mitkriegen, aber die starken Emotionen, die sie fühlen, nicht einordnen können, die lernen tatsächlich, gibt's Schulen für. In den Schulen, was ist das für eine Emotion? Wie fühlt sich das an? Wann merkt der Mensch das? Und wie reagiert man auf sowas? Nein, man macht nicht so und geht weg, sondern man sagt, ich merke, dass du traurig bist. Und das kommt auch nicht so an, weil sie es so intensiv zum Teil fühlen, dass sie es gar nicht verbalisieren können.
Aber sie können es erkennen. Also sie können am Gesichtsanfall erkennen, ob er traurig ist oder nicht.
Definitiv, aber sie können da nicht drauf reagieren. Und deswegen ist das genau...
Weil es ungefiltert in sie reingeht.
Genau. Das ist der Nordpol und das ist der Südpol. Also man kann sie überhaupt nicht miteinander vergleichen, nur an einer Stelle. Sie müssen beide lernen, Emotionen zu begreifen und ordnungsgemäß, wie Menschen das nun mal erwarten, darauf zu reagieren.
Aber kann es einem Psychopathen wichtig sein, Emotionen zu erkennen und darauf angemessen zu reagieren? Oder ist ihm das auch gleichgültig?
Das ist dem scheißegal. Er will das nur aus einem Grund wissen.
Um sein Ziel zu erreichen.
Mittel zum Zweck.
Mittel zum Zweck.
Sonst interessiert ihn das nicht. Er fühlt es nicht. Das ist krass, ne? Und darum geht mein zweites Buch. Und ich bin total gespannt, wie es ankommt, weil es ist ganz wichtig, dass wir den Unterschied verstehen. Und es hat eine Studie gegeben, das kann man übrigens auch googeln, The Dark Empath. Weil normalerweise, das hat mich sehr, sehr erschreckt, muss ich wirklich zugeben, weil man kann natürlich schon herausfinden über Tests und Fragen, in welche Richtung jemand geht. Ne? Mhm. Das geht ja schon. Also es gibt ja typische Merkmale, steht übrigens auch in dem Buch. Und man hat eine Studie gemacht, weil man immer, man konnte das halt messen. Und in der Studie sind Menschen aufgefallen, bei denen die Messergebnisse nicht passten. Es gibt tatsächlich Psychopathen, die Emotionen fühlen können, aber das komplette Spektrum der Psychopathie haben und auch der Gleichgültigkeit anderen gegenüber.
Aber wie passt das zusammen, Gleichgültigkeit und Fühlen?
Ich weiß es nicht. Das ist noch nicht geklärt. Das ist in dieser Studie rausgekommen. Kann man googeln. The Dark Empath. Hochinteressant, ist übrigens auch ein Kapitel in dem Buch. Und das finde ich ganz gruselig. Weil man dann denkt, ja okay, aber wenn es einen Psychopathen gibt, der das komplette Spektrum hat, an vielleicht auch an Sadismus, an Gleichgültigkeit, der aber trotzdem fühlt, was du fühlst, das ist ja noch viel schlimmer.
Wo du gerade Sadismus sagst, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob das in die richtige Richtung geht, woran ich mich gerade erinnere, an einen Film, da war nämlich letztendlich ein kleiner Junge derjenige, der zu verantworten hatte, dass es einem Kind schlecht ging, körperlich, so, um es vorsichtig auszudrücken. Hat. Genau, weil die Eltern haben das schon bemerkt, dass das Kind keine Emotionen zeigt, wenn das Geschwisterkind zum Beispiel weint oder wenn es irgendwie ein Tier quält oder sowas, und haben versucht, den so ein bisschen abzuschotten und zu beschützen, weil, ne, weil sie wussten, wenn das rauskommt, dann gibt es ein Problem. So, aber zeigt sich das oft schon in der Kindheit?
Ja, man sagt ja ganz oft, ich bin ja jetzt keine Psychologin, aber man sagt zum Beispiel, dass es so schon so Dinge gibt, woran man erkennen kann, dass was nicht okay ist, dass man das mal untersuchen lassen sollte, zum Beispiel Tiere quälen. Weil normalerweise ist ja in uns angelegt, dass man Wesen, die schwächer sind als uns, dass man denen nichts tut. Das ist ja auch natürliches Verhalten, dass wir Angst vor Spinnen haben, lernen wir ja von unseren Eltern. Wenn meine Eltern keine Angst vor Spinnen haben, dann sehe ich dieses Ding und spiele damit, weil ich denke, oh, guck mal, wie viele Beine der hat. Also ich habe Angst vor Spinnen, aber das ist erlernt. So, und normalerweise von Natur aus tun wir ja anderen erstmal nichts an. Aber wenn man, ich sag mal, ein Kaninchen quält, so ein kleines, süßes, flauschiges Teil, das ist schon hochinteressant. Das ist schon speziell.
Also es war wirklich unheimlich, weil ein Psychologe hat das dann herausgefunden, und als dann hat das Kind sich auch sozusagen zu erkennen gegeben. Es hat so gut gespielt einfach, dass es leidet und dass es empathisch ist und dass es
nicht will.
Und, und dann plötzlich kam diese Kälte da, ja, und genau. Man sah einfach, die Maske fiel, und das war so ein kaltes Kind einfach, das einfach nichts gefühlt hat.
Sie können das sehr, sehr gut verdecken. Manchmal zeigen sie es einem aber. Und dann weiß man sofort hoffentlich Bescheid, wen ich da vor mir habe. Weil manchmal fällt die Maske. Und dann ist, so wie bei dem Typen da in dem Café, wirklich, wenn ich daran denke, kriege ich Schnappatmung.
Ja.
Weil es geht ja darum, nicht, was hat er gemacht.
Sondern wozu ist er in der Lage?
Man kann ja auch genervt sein und die Augen verdrehen.
Ja.
Aber das, was man gespürt hat, war eine solche Kälte, die ist selbst bei uns am Tisch angekommen. Ich habe die Hand von meinem Mann genommen und habe gesagt, hast du das gesehen? Ach du Scheiße. Und mein Mann hat es auch gesehen. Und das ist wirklich, wir waren so geschockt, weil das ist nicht, ich ändere meinen Gesichtsausdruck, weil die Alte geht mir auf den Sack und ich bin froh, wenn ich die gleich los bin. Das war wirklich, als hätte man einmal die Maske ab und die abgenommen und das wahre Gesicht gezeigt. Und es ging genauso schnell, als sie wiederkam, weil sie strahlte über das ganze Gesicht. Sie hat sich total gefreut, ihn wiederzusehen, und man konnte in der Sekunde sehen, war das Gesicht wieder da. Und das war schon extrem auffällig, das fand ich richtig schlimm.
Unheimlich.
Kannst ja nichts sagen.
Also man hat ja schon mal den einen oder anderen Krimi gesehen oder so. Ich meine, es gibt auch viele Morde aus Emotionen und Affekt heraus, aber gibt es auch Psychopathen, die trotzdem sie vielleicht intelligent sind und wissen, dass es Konsequenzen haben kann für sie, einfach eiskalte Mörder sind?
Sind sie, aber die Masse der Psychopathen lebt unter uns. Die machen gar nichts. Die töten auch nicht. Also klar, viele Serienmörder haben den Hang. Sicherlich nicht alle. Es gibt tausend verschiedene Variationen, warum man das macht. Aber tatsächlich gibt es auch mit Sicherheit eine Menge Menschen, die unter uns leben. Als Manager, als Chefärzte, in vielen verschiedenen Facetten, die ja einfach keine Emotionen haben, weil sie wahrscheinlich auch deshalb ganz besonders gut sind. Es gibt Bereiche, da wäre es sogar gut, nicht so empathisch zu sein, weil man den Job sonst nicht machen könnte.
Aber das finde ich auch ein spannendes Thema, auch in Bezug auf Narzissmus oder auch auf Psychopathie oder andere Sachen, dass es wahrscheinlich wirklich Jobs gibt, die du einfach auch sonst nicht machen könntest.
Ja, stell dir
oder
mal vor.
Oder die dir zumindest dazu gereichen, ne? Dass die dann
Ja. Also keiner von uns, außer wir werden jetzt dazu gezwungen, würde jetzt in einen Flieger steigen und auf irgendeinem Land Bomben abwerfen. Das soll jetzt nicht heißen, dass alle Soldaten Psychopathen oder Narzissten sind. Bitte nicht. Aber man muss schon eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur haben, dass man anderen absichtlich Leid zufügen kann.
Aber ist das nicht bei Soldaten auch oft so, dass sie einfach so krass stark an dieses große Ganze glauben und an das System glauben und an das Land glauben und an ihren Führer, an den Präsidenten glauben und so weiter, dass sie einfach denken, alles, was von oben befohlen wird, ist richtig und ich muss das machen.
Ja, klar.
Und ich mache das auch nur, das weil es ein
Nationalstolz.
Weil es, genau, und ich mache es auch nur, weil es ein Befehl ist.
Das weiß man ja, dass im Dritten Reich viele, die da schlimme Sachen gemacht haben, das mit ihrem Gewissen deshalb vereinbart haben, weil sie nicht gesagt haben, ich habe das gemacht, sondern man hat mir das aufgetragen. Was hätte ich denn tun sollen? Das war der Befehl. Und das ist auch etwas, wo man sich emotional rausnimmt, weil ich habe ja keine andere Wahl gehabt. Die meine ich nicht. Aber nehmen wir ja zum Beispiel mal einen Auftragskiller. Ein Auftragskiller, der sich dazu entschließt, diesen Job zu machen, der kann sich Emotionen nicht erlauben. Mir fällt jetzt gerade kein passenderes Beispiel ein. Gibt mit Sicherheit genug andere Möglichkeiten. Aber der kann kein mitfühlender Mensch sein, weil dann kann er diesen Job nicht machen. Wie denn?
Ist das denn bei der Psychopathie wirklich so, du sagtest ja auch, das sind die Gene, dass wirklich, wirklich einfach keine Emotionen möglich sind, selbst zum Beispiel beim eigenen Kind nicht?
Nein.
Also dass auch nirgendwo was versteckt ist oder so, was einfach nur überdeckt wird? Oder
nein.
Das ist einfach nicht
da? Das ist nicht da. Natürlich liebt er sein Kind, das ist ja sein Fleisch und Blut.
Aber das ist ja eine Emotion.
Ja, er würde sagen, dass er es liebt. Aber er kann es nicht fühlen.
Aber er weiß, wie man sich richtig verhält.
Richtig, als Vater. Genau das. Du würdest es ihm nicht anmerken. Und denen merkst du es wirklich nicht an. Während der Narzisst sich oft nicht im Griff hat, weil er sich daneben benimmt, weil er ausrastet, weil er frech wird, weil er dämlich wird, weil einfach zu viel Emotionen da sind, die er nicht im Griff hat, würdest du, und deswegen sage ich ja, auch ich würde es wahrscheinlich nicht merken. Und das finde ich ganz schlimm.
Aber du merkst es, hat man ja gesehen an dem Beispiel.
Ja, wenn die Maske fällt, ja. Dann siehst du es schon.
Oder im Blick.
Genau.
In den Augen.
Ja, aber erstmal merkst du es nicht.
Aber nicht in der Mimik, ne?
Mm-mm. Nur in den ersten 500 Millisekunden, wenn du denkst, jetzt müsste da Trauer sein und du denkst, warum passiert da jetzt nichts?
Ich finde das auch spannend. Also ich finde das auch so toll, dass du den Podcast auf 500 Millisekunden genannt hast. Ich finde das einfach so toll. Ne? Ich feiere das
immer.
Das sagt auch so viel einfach schon aus, ne? Über dieses Betätigungsfeld und diese Wissenschaft und so. Wahnsinn.
Ja, weil die erste emotionale Reaktion fühlen wir alle, wenn wir Emotionen wahrnehmen. Und in den ersten 500 Millisekunden hat niemand ein Pokerface. Es geht auch schneller. Alles unter 500 Millisekunden geht auch, aber über 500 Millisekunden halt nicht. Dann kommt meistens das, was wir verbergen. Weil natürlich haben wir alle ein Pokerface. Ich sag nur immer, nein, es gibt kein Pokerface, weil in den ersten 500 Millisekunden sich die Emotion trotzdem zeigt. Aber dafür muss ich eine Emotion haben. Und wenn ich Psychopath bin und ich habe keine Emotionen, siehst du auch in den ersten 500 Millisekunden nichts. Was willst du denn sehen? Der ist nicht ängstlich. Der ist nicht traurig. Der ist nicht mitfühlend. Das interessiert ihn nicht.
Und diese Mikroexpression, die kann man ja auch nicht spielen, ne?
Die ersten 500 Millisekunden nicht. Danach schon.
Aber das ist ja dann eher Makro. Also das ist ja dann so. Aber dieses ganz Feine, was du
kannst
vielleicht
du
nur erkennst,
spielen.
Das kannst du ja nicht spielen.
Nein, warum kannst du das nicht spielen? Weil das limbisch gesteuert ist.
Mhm.
Unser limbisches System steuert unsere Atmung, steuert unseren Herzschlag. Ich kann zwar jetzt Yoga machen und sagen, ich kann das übrigens sehr gut. Ich kriege meinen Puls mit Atmung bis auf 45.
Wahnsinn.
Ja.
Aber es gibt da auch Scharfschützen, die extra Tabletten nehmen, damit die ruhig bleiben, oder nicht?
Habe ich ja, weil gehört. Der Puls muss ganz niedrig sein, damit du nicht wackelst.
Ja.
So, nein, ich kann das mit Atmung tatsächlich. Mein Puls ist eh nicht hoch. Ja, aber ich kriege den, wenn ich das will, kann ich den runteratmen. Aber ich kann mir jetzt nicht sagen, hör auf zu schlagen. Und ich Apnoe-Taucher können mit Sicherheit lange die Luft anhalten, aber ich kann meiner Lunge nicht sagen, du kriegst jetzt keine Luft. Irgendwann erzwingt der Körper das. Wenn ich dann noch im Wasser bin, habe ich Pech gehabt. Auch wenn ich das nicht will, ich kann das nicht erzwingen. Alles limbisch gesteuert, weil das nun mal das Notsystem unseres Körpers ist. Das ist nicht willentlich beeinflussbar. Und die Emotionen auch, die sitzen auch da. Und die sind ja mit den Muskeln des Gesichts verbunden. Ja klar, ich kann meine Muskeln lahmlegen. Ich kann mein komplettes Gesicht mit Botox lahmlegen. Aber den Mund wahrscheinlich nicht. Also hier kann ich schon alles lahmlegen, ne? Aber du siehst es in den Augen, weil wenn die Augen aufgehen oder so, ne, also das, man sieht schon Gesichtsausdruck, auch wenn jetzt die Augen hier nicht mehr eng werden. Und der Mund, Mikroexpressionen sind ja nicht nur auf der Stirn, die sind ja auch in der Mundpartie. Und ich habe jetzt noch keinen gesehen, der sich Botox hier spritzt. Da kommt dann Hyaluron rein und da ist dann immer noch Bewegung. Deswegen soll man ja auch immer in die Mitte des Gesichts gucken, damit wir die Peripherie haben. Denn der Irrglaube ist, es spielt sich alles hier oben ab. Aufreißende Augen, ja so, können einmal sein und können aber auch Ja, das kann Angst oder Überraschung sein. Die Augen machen genau das Gleiche. Das hilft mir nicht, in die Augen zu gucken. Dann habe ich immer noch den 50-50-Joker. Was ist es jetzt? Und deswegen,
der Mund.
Ja klar, ich muss das ganze Gesicht ansehen, um es einordnen zu können. Ja. Und da kann ich kann nicht alles mit Botox lahmlegen. Deswegen sage ich immer, nimm ruhig Botox, kein Problem. Ich sehe das trotzdem.
Kann man von Glück reden, wenn man mit einem narzisstischen Partner zusammen ist und keinem Psychopathen? Also wenn ich sein Beispiel höre, ist unheimlich. Das ist, man weiß auch nicht, wozu der in der Lage ist, auch innerhalb der Beziehung. Ne?
Genau.
Wow.
Ja, und das fühlt sich komisch an, weil man irgendwann denkt, ich kann mich ja gar nicht mehr schützen. Doch, aufmerksam sein kann man immer.
Und vor allen Dingen, wenn man vielleicht irgendwann die Erkenntnis hat, wenn sie denn dann irgendwann eintritt, dass man den Menschen wirklich nichts ändern kann. Dass man bei dem keine Emotionen auslösen kann. Egal, was man macht, was man sagt.
Na, bei mir schon. Und ich bei dir auch. Wie
bei einem Psychopathen.
Gar nicht, nein.
Ja, dass wenn diese Erkenntnis irgendwann kommt von jemandem, der mit einem Psychopathen zusammen ist oder war, das muss doch furchtbar sein.
Ja.
Dass wenn einem klar wird, man kann nichts machen, man kann den rütteln, man kann... Und dass die Liebe gespielt. Nur gespielt war. Das muss doch furchtbar sein.
Mhm.
Wow.
Ich glaube, ich hatte noch keinen in meinem Leben.
Nee,
ich glaube. Ich möchte auch nicht drüber nachdenken.
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Und ich habe das Buch deshalb geschrieben, weil eine Fortsetzung, also der Verlag wollte auch eine Fortsetzung. Das fand ich ganz spannend. Ich habe Teil 1 eingereicht und dann kam eine Mail. Können Sie bitte weiterschreiben? Das Thema ist so spannend. Und dann habe ich, ich weiß gerade
nicht. Das ist wirklich spannend.
Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir mal weiter und nehmen mal die Themen auf, die sehr oft so kursieren, wie Psychopath, Autist, wie grenzen die sich voneinander ab. Sadismus kommt übrigens auch. Mhm. Das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Wie zeigt sich das? Aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich will ja nicht alles verraten.
Ja, und
ich war total erfreut, weil es einfach aktuell in aller Munde ist. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass die Leute verstehen, wer ist wer und wie zeigt sich das. Weil nicht jeder, der gerade an sich denkt, ist ein Narzisst, weil er egoistisch ist. Manchmal ist Abgrenzung halt auch gesund und ist auch erforderlich. Und es ist nur wichtig, dass man das erkennt, wenn man drin steckt, damit man weiß, ich bin nicht komisch. Mit mir ist alles in Ordnung.
Und auch wenn man es dann trotzdem erstmal vielleicht oder nicht schafft, davon loszukommen. Es geht viel, so leider.
Ja, sei nett zu dir selbst, weil sich selber zu geißeln und zu schlagen, ich bin so schlecht, das hilft mir nicht. Ja, das macht es nur noch schlimmer, dann geht es mir noch schlechter. Deswegen setzt euch einfach damit auseinander, schaut, in welchem Umfeld ihr seid, sucht euch ein sicheres Umfeld und dann kann man immer noch überlegen, wie gehen wir damit weiter. Meldet euch. Ja, schreibt uns, wie auch schon bei den letzten Folgen, wenn Fragen dazu sind, sehr, sehr gerne. Wir helfen oder lest natürlich die Bücher und vor allem hört das Lied. Ich bin schon auf das Neue gespannt. Ich bin jetzt so angefixt. Ich hätte das gerne schon, aber es ist noch nicht fertig. Aber ich weiß, wenn es fertig ist, darf ich es veröffentlichen. Wie weit bist du? Erzähl.
Also tatsächlich hast du mir auch ein bisschen Input gegeben zur Psychopathie. Fand ich sehr spannend und bin da textlich schon relativ weit. Also es dauert nicht mehr lange. Und es passt textlich zu der Überschrift. Ich weiß nicht, ob das Lied immer so heißen wird, zu perfekt.
Mhm.
Und ich bin gespannt, ob es dir gefallen wird.
Ja, ich bin total gespannt.
Und euch.
Ja, und ihr werdet es erfahren, weil wir werden mit Sicherheit nochmal sprechen. Und ihr kennt ja unsere Social-Media-Kanäle, das hoffe ich zumindest. Sabine Finkmann Profiling und Ella Official. Richtig?
Richtig, Ella. Ne? Official.
Genau.
2026. Ich hätte mir auch einen einfachen Namen ausgesucht.
Ja. Nein, aber finde ich gut. Und ihr findet Ella natürlich auch bei Spotify. Und da sind noch ganz viele andere tolle Lieder. Und mich findet ihr eigentlich überall. Ihr müsst eigentlich nur meinen Namen googeln. Und es gibt halt auch viele interessante Themen auch zur Menschenkenntnis auf YouTube.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir haben uns nicht so oft wiederholt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, es war anders als die letzten Folgen. Und ich hoffe, ihr nehmt Input mit. Solltet ihr drinstecken, seid lieb zu euch, denn es reicht schon, dass andere Leute euch immer beschimpfen und fertig machen. Es braucht Zeit und wenn die Zeit gekommen ist, werdet ihr das schaffen. Und ich hoffe nicht, dass ihr in eurem Umfeld einen Psychopathen habt. Und wenn, würdet ihr ihn vielleicht auch gar nicht erkennen. Aber wir halten einfach die Augen offen.
Und wir lesen dein nächstes Buch, damit wir vorbereitet sind.
Ja, ich würde mich freuen. Ihr werdet es erfahren. Danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns.
500 Millisekunden. Der Profiling-Podcast.